Agorator, Platz für Perspektiven.
Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Agoratalk. Wir feiern unser dreijähriges Bestehen und freuen uns sehr, in der Jubiläumsepisode mit einem ganz besonderen Gast gesprochen zu haben. Professor Dr. Thomas Fischer. Er ist Rechtswissenschaftler, Autor, Kolumnist und Anwalt. Im Jahr 2000 wurde Fischer zum Richter am Bundesgerichtshof gewählt. Von 2013 bis 2017 war er Vorsitzender des zweiten Strafsenats am BGH. Für den Spiegel publiziert er regelmäßig seine Kolumne Recht haben. Zudem ist er Gast in zahlreichen TV-Shows. Fischer wirkt seit Ende Februar 2020 im True Crime Podcast Sprechen wir über Mord von SWR 2 neben dem ARD-Journalisten Holger Schmidt mit. Es entstand ein spannender Talk. Los geht's.
Hallo Herr Fischer.
Hallo, ich grüße Sie.
Sehr schön, dass Sie uns heute bei Agoratalk besuchen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute unser Gast sein wollen und dass wir heute mit Ihnen über ganz unterschiedliche Themen sprechen können. Wir wollen über Strafrecht, über Sie selbst reden. Wir wollen aber auch über Ihre Tätigkeit als Kolumnist reden. Herr Fischer, vielleicht die erste Frage direkt. Sie sind ja seit vielen Jahren jetzt Kolumnist für unterschiedliche Medien. Was hat Sie bewogen, diese Rolle einzunehmen?
Ich glaube, es war einfach die Möglichkeit zunächst mal. Ja. Es ist mir angeboten worden, zunächst von der Zeit. Und vorher hatte ich darüber nicht nachgedacht, aber es ist natürlich eine spannende Aufgabe. Ich fand das schon immer spannend. Ich finde die Vermittlung auch von, sagen wir mal, nicht nur von rein fachspezifischem Wissen, sondern von darüber hinausgehenden Verbindungen zwischen Strafrecht, das was ja meine berufliche Tätigkeit ist, und allgemeinen Zusammenhängen, sozialen, psychologischen, philosophischen Zusammenhängen, außerordentlich spannend. Außerdem schreibe ich einfach gerne und dachte halt, das probiere ich mal aus und das war genau die richtige Entscheidung. Also ich finde, das macht es nach wie vor sehr gerne.
Was muss man denn mitbringen an Mindset, an Blick auf die Welt, um pointiert, kolumnistisch arbeiten zu können?
Das weiß ich nicht, kann ich nicht ganz genau sagen. Also es gibt Menschen in meiner näheren Umgebung, die sagen, dass diese Kolumnen sowieso nur aus meinen Händen kommen und nicht aus meinem Gehirn. Also es ist häufig so, dass ich, wenn ich anfange zu schreiben, überhaupt nicht weiß, wo ich hin will. Ja? Oder nur ganz allgemein ein Thema habe. Manchmal fange ich auch mit irgendwas an und dann stellt sich raus, dass die ersten 1000 Zeichen, die ich dann schreibe, nachträglich wieder gelöscht werden müssen, weil sie mit dem Thema, wohin die Kolumne dann gelaufen ist, gar nichts zu tun haben. Also ich mache mir auch keine großen Gedanken darüber. Ich recherchiere nicht, sondern ich setze mich hin und schreibe das runter. Relativ schnell. Lese es dann aber, also der erste Durchgang ist immer relativ schnell. Also schreibe ich halt so eine Kolumne vielleicht in 2 Stunden und dann läuft das aber nochmal so 5 bis 10 Mal durch und wird noch ein bisschen, wie soll man sagen, in Form gebracht.
Was fällt Ihnen denn persönlich einfacher, eine Kolumne zu schreiben, die Sie eben textlich revidieren können und nochmal drüber lesen und optimieren können, oder ein Podcast wie zum Beispiel heute, wo man nachträglich gar nichts mehr ändern kann?
Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Fällt mir beides nicht schwer. Podcasts oder Rundfunkbeiträge oder Ähnliches sind natürlich anders, müssen auch anders strukturiert werden, hängt von Fragen ab, hängt von, oder Vorträge hängt vom Thema ab, beziehen sich auf ein aktuelles, konkretes Publikum. Und die Kolumnen, die ich schreibe, sind ja ganz anders angelegt. Ich schreibe keine Fachkolumnen, ich schreibe nicht für Fachleute, sondern für Laien und Fachleute. Bemühe mich aber in keiner Weise eigentlich die Anforderungen, die sagen wir mal, durchschnittlichen oder für normal gehaltenen Anforderungen an formale, sprachliche Strukturen einer Kolumne zu erfüllen. Ich schreibe keine kurzen deutschen Sätze, wie ich immer wieder aufgefordert werde. Können Sie das alles nochmal in drei kurzen Sätzen sagen? Ich mache viele sprachliche, wie soll ich sagen, Ambivalenzen. Ich wechsle scheinbar willkürlich, gelegentlich von einer Hochsprache in Alltagssprache, verwende Begriffe, die normalerweise Bundesrichter und seriöse Kolumnenschreiber vielleicht nicht verwenden. Das stößt dann gelegentlich auf Erstaunen. Also die Kolumnen sind relativ stark durchgearbeitet, weil sie einfach versuchen, auch in der Form die Menschen zum Nachdenken zu bewegen und nicht einfach nur feststehende Meinungen darzustellen, die dann in Form von Verlautbarungen praktisch da abgerufen werden. Und das ist natürlich in so einem Gespräch wie unserem jetzt oder bei Vorträgen ist es anders.
Vielleicht darf ich mal auf die Themen zu sprechen kommen und eine indiskrete Frage stellen, Herr Fischer. Finden Sie die Themen oder finden die Themen Sie?
Nein, manchmal ist es so, dass ich lese morgens immer so 2 bis 3 Zeitungen und dann schaue ich mal, was könnte ich denn jetzt mal schreiben? Ja, also manchmal, wenn man jede Woche schreiben muss, ist natürlich schon gelegentlich so eine gewisse, wie soll ich sagen, Leere in einem, wenn man dann denkt, jetzt wird es aber nun wirklich Zeit. Manchmal schreibe ich die Kolumne für freitags, erst immer freitags morgens, heute zum Beispiel, oder jedenfalls selten früher als donnerstags abends. Und dann muss halt ein Thema her. Manchmal ist es ganz leicht und manchmal meandere ich es so ein bisschen herum und finde dann beim Schreiben das Thema. Manches drängt sich auf und manchmal muss ich länger überlegen.
Wenn Sie 2, 3 Zeitungen am Tag konsumieren, sag ich mal, dann beobachten Sie ja auch viel Zeitgeschehen. Sehen Sie eben durch das Lesen der Zeitung oder auch das Verfolgen des Zeitgeschehens Trends, die mit der Zeit kommen, die Sie vielleicht auch besorgen?
Ja, natürlich, wobei Zeitgeschehen ja nun an wirklich nicht mehr steigerungsfähig weiter Begriff ist. Also es gibt natürlich jede Menge Trends. Für manche interessiere ich mich, für manche nicht. Aber natürlich, die Welt und die Zeit schreitet voran. Und alles ist im Wandel und in schneller Bewegung. Und die Beweglichkeit oder Bewegungsgeschwindigkeit nimmt ja, soweit man das erkennen kann, zu.
Ist das auch sozusagen eine der Arten, wie Sie diese Themen identifizieren, denen Sie sich widmen, zu festzustellen, dass man diese Themen erklären muss, einordnen muss, über diese Themen nachdenken muss? Das ist ja das, was Sie ja in Ihren Kolumnen ja tun, diesen Anstoß zu geben.
Trotz des gerade genannten raschen Wandels, und zwar Wandels nicht nur in dem Sinne, dass die Themen, die die Öffentlichkeit bewegen oder die im Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen, Skandalisierungen oder Darstellungen stehen, einfach in schnellerer Reihenfolge aufeinander folgen, wie so Zähne auf einer Kette, auf einer Fahrradkette, sondern die Struktur dieser Bewegung verändert sich ja auch. Das heißt, die Themen werden flüchtiger, die Inhalte werden flüchtiger. Und die Verbindungen zwischen den Themen werden flüchtiger. Insoweit ist es schon so, dass ich meistens versuche oder jedenfalls mich anstrenge, diese Strukturveränderung ein bisschen auch deutlich zu machen oder darauf hinzuweisen jedenfalls. Viele Menschen oder eigentlich die meisten Menschen, wir ja auch, nicht nur die bildungsfernen Schichten, sondern auch die gebildeten Schichten, auch das Bildungsbürgertum ist ja nicht mehr dazu in der Lage, die Vielfalt der Meldungen, Entwicklungen und so weiter wirklich substanziell zur Kenntnis zu nehmen. Es ist ja immer nur eine kleine Auswahl, die von vielerlei Zufällen und Voreinstellungen, gedanklichen, mentalen Voreinstellungen bestimmt ist. Und viele Menschen neigen natürlich auch dazu, aufgrund der extremen Veränderung der Kommunikationsstruktur, die wir seit 30 Jahren erleben, diese Themen jeweils einzeln und sehr, wie soll ich sagen, sehr abgeschlossen zu behandeln, ganz kurz wahrzunehmen, in kürzester Frist eine Meinung zu erwarten oder eine abgeschlossene Meinung zu erwarten oder zu bilden, zu äußern und dann die Sache wegzulegen. Dann kommt das nächste Thema und das ist halt wieder irgendwie sensationell oder aufregend oder spannend. Und da geht es nach dem gleichen Schema immer weiter. Das heißt, das Leben wird so zerhackt in Einzelstücke und die Kommunikation insgesamt ist darauf angelegt oder führt dazu, glaube ich, dass immer mehr Menschen immer weniger Zusammenhänge zwischen dem Ganzen sehen. Das sind diese großen Sinnkrisen, in denen sich die Gesellschaft immer findet und selbst spiegelt und bemitleidet, dass man alles nicht mehr versteht, dass alles zu kompliziert ist, dass alles zu schnell, zu gefährlich und so weiter ist und dass man selbst in der Welt, die da an einem vorbeirauscht, gar nicht mehr vorkommt. Das ist ein Gefühl, glaube ich, was heute jedenfalls in unserer Gesellschaft sehr viele Menschen bewegt.
Erhalten Sie auch Rückmeldungen, gerade dass Sie eigentlich mit Ihren Kolumnen und dem Aufbau von Spannungen und dem Abbau von Spannungen, Sie bauen die ja vielschichtig auf, wenn man durchgeht und sich die Zeit nimmt, das zu lesen. Haben Sie den Eindruck, dass Sie es schaffen, tatsächlich diesen für einen Flügelschlag eines Schmetterlings diese Flüchtigkeit ein bisschen abzubremsen bei Ihren Lesern?
Ja, manchmal schon. Das gelingt mal besser und mal schlechter. Ich kriege natürlich jede Menge Rückmeldungen in diesem, zum Beispiel in dem Forum, im Spiegel. Da habe ich ja meistens doch so zwischen 500 und 1500 oder 2000 Kommentare von Lesern, wobei das natürlich nicht 2000 Leser sind, sondern ein paar hundert, die da halt dann diskutieren. Das ist auch wieder nur 1% der Leser und natürlich kein repräsentativer Durchschnitt. Aber ich denke, dass so von den Rückmeldungen, die ich auch kriege per E-Mail oder Post und wie auch immer, dass es schon gelingt. Also manche mögen diese Kolumne überhaupt nicht, lesen sie aber regelmäßig, um mich dann zu beschimpfen und um sich zu beschweren. Das ist ja auch ein verbreitetes Phänomen, dass die Menschen halt dann irgendwie solche ihnen besonders verhassten Dinge ständig aufsuchen, um sich darüber aufregen zu können. Aber das macht ja auch Spaß. Außerdem bin ich, glaube ich, der einzige Kolumnist da beim Spiegel, der mit den Lesern diskutiert. Das heißt, ich arbeite selbst immer, investiere da immer noch einige Stunden in die Auseinandersetzung oder die Antworten in dem Forum auf Leser. Und manche finden das, also es wird die Meinung auch vertreten, dass meine Spiegelkolumne jedenfalls erst durch die Kommentare, die ich dann auf Kommentare wieder schreibe, sozusagen ihre Abrundung erlebt. Ich will mich da jetzt nicht besonders loben, aber ich denke schon, dass ich habe ja auch so treue Leser, ich habe auch viele Leser, die, glaube ich, die Kolumne relativ gut oder in der Regel relativ gut finden. Und bin ganz zufrieden mit der Resonanz.
Schön zu hören. Ich habe tatsächlich die kathartische Wirkung eigentlich des Lesens ist eine wichtige Funktion. Das kann ich mir vorstellen. Das sieht man ja in der Tat in den Kommentaren. Ich lese auch immer dann die Kommentare unter Ihren Kolumnen. Das macht wahrscheinlich extrem viel Spaß, wenn man es selbst geschrieben hat, das zu lesen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man sieht, dass man diese Wirkung erzielen kann in jeglicher Form. Sie haben eben vom Wandel auch und der Geschwindigkeit der Themen und der Fahrradkette gesprochen. Gibt es in diesen Themen, die Sie beobachten, bestimmte Muster, die Sie wiedererkennen, die uns jetzt in diesem Wandel immer stärker prägen?
Ich denke, ein ganz wesentlicher, jedenfalls aus meiner Sicht oder in den Bereichen, in denen ich tätig bin, ist ein ganz wesentliches Element des Wandels eine extreme Individualisierung der Gesellschaft. Aus verschiedenen Gründen. und mit verschiedenen Ursachen und mit natürlich auch einer Vielzahl von Folgen. Also wenn ich es mal vielleicht so einfach beschreiben darf, vor 50 oder 60 Jahren, also etwa in meiner Kindheit, war die deutsche Gesellschaft in hohem Maße von gemeinschaftsbezogener, informeller Struktur bestimmt. Ne? Das Verhalten, die Sanktionierungen, die Vorstellungen waren sehr stark abhängig und sehr stark bestimmt von kollektiven Organisationen, von Gemeinschaften, also Familie, Schule, Universität, Vereine, Betriebe, Wohnzusammenhänge, Dorfzusammenhänge und so weiter. Diese sehr stark gemeinschaftsbezogenen Strukturen führen natürlich immer dazu, dass die Menschen, die in solchen Strukturen leben, stark außengeleitet sind. Ja, es gibt also eine, wenn man sich zum Beispiel die Rolle der Religion und der Kirchen anschaut, die ich bei meiner Aufzählung vergessen habe, dann sind solche relativ starren oder verbindlichen moralischen Leitlinien in hohem Maße geeignet, Außenleitung herzustellen. Das heißt, es wird auf Äußeres, es wird bei der, wie soll ich sagen, Sozialisierungsüberwachung der Gesellschaft, bei der informellen Kontrolle, die ja permanent stattfindet, wird in hohem Maße Wert gelegt auf äußerlich erkennbares Verhalten. Ja. Sonntags muss man das anziehen und freitags muss man Fisch essen und so muss man grüßen und solche Hüte muss man aufsetzen und so muss man arbeiten und so müssen Hausfrauen funktionieren und so Familienväter und so weiter, ja, und so müssen Kinder sein. Das sind alles Strukturen, in denen ich zum Beispiel ja auch aufgewachsen bin und die vor 50, 60, 70 Jahren extrem verbreitet und prägend waren. Diese Strukturen hat meine Generation zerstört. Ja? Nicht, weil wir so schlau waren, sondern weil die Welt sich so bewegt hat und weil die Amerikanisierung des westeuropäischen Kontinents nach dem Zweiten Weltkrieg das mit sich gebracht hat. Das heißt, wir haben diese Strukturen alle im Namen des Fortschritts und der Freiheit mit sehr guten Gründen zerstört. Ja, weg mit der Familie, weg mit den Autoritäten, weg mit den verstaubten Zusammenhängen und Strukturen. Das heißt, die Gesellschaft hat sich dahin bewegt, dass die Individualität des Einzelnen extrem in den Vordergrund getreten ist. Das ist eine extreme soziale, aber auch örtliche Mobilisierung stattgefunden hat. Ja, die Menschen sind, das erleben wir ja zum Beispiel, wenn wir den Bereich der Familie anschauen, erleben wir das ja permanent, dass diese alten Familienstrukturen, Großfamilie, Großeltern, Urgroßeltern, sonntägliche Besuche von Onkel, Tanten und Cousinen, das gibt es ja heute fast alles nicht mehr. Die Menschen sind verstreut, der eine arbeitet da, der andere da. Partnerschaften über 400 Kilometer sind kein Problem. Man muss den Job hinterherziehen, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und wer heutzutage in den Kindergarten geht, dem wird gleich, sobald er es versteht, wird ihm gesagt, glaub bloß nicht, dass deine Rente sicher ist. Ja, also du bist deines Glückes Schmied, ja, und sonst niemand. Und du verlass dich auf niemand. Das ist ja eine Hauptbotschaft der Modernisierung, die wir seit 30, 40, 50 Jahren erleben jetzt. Verlass dich auf niemanden außer dir selbst. Und das führt zu vielerlei Folgen. Die sind teilweise natürlich beglückend vielleicht, befreiend. Diese äußeren Zwänge, die Außenleitung löst sich auf und wird ersetzt durch eine extreme Innenleitung. Das heißt, man muss alle Regeln selbst erfinden. Und das bedeutet natürlich, dass das Ich immer wichtiger wird. Das Wir wird immer unwichtiger und das Ich immer wichtiger. Und wenn man sagt, verlass dich auf niemanden, glaub bloß nicht, dass du eine lebenslange Partnerschaft hast, dass irgendjemand bei dir bleiben wird in deinem Leben, dass du irgendwie gesichert bist, sondern sieh halt zu, Fortbildung, Selbstoptimierung von der Kita bis zum Pflegeheim, musst dich selbst optimieren, noch mit 83 am besten Halbmarathon laufen, immer aktiv bleiben, Kreuzworträtsel lösen, bis die Demenz sich endgültig besiegt. Es sind ja alles solche Strategien, mit denen man gegen die Sterblichkeit und die Einsamkeit ankämpft. Und das führt dazu, dass alles sich nach innen bewegt. Das heißt, Menschen, denen man das permanent sagt und die das in ihrer sozialen Realität erleben, die sagen, das Wichtigste auf dieser ganzen weiten Welt, das ist meine Identität, mein Ich. Ja? Deshalb funktioniert Instagram oder Ähnliches, wo die Leute pro Tag 50 Fotos von sich selbst ins Netz stellen und der Ansicht sind, dass sie dadurch ihre Einmaligkeit beweisen vor der Welt. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich Angst verbreitet. Ja, wer ganz alleine ist, hat Angst. Das ist ganz normal. Der Mensch ist ja ein extrem auf sozialen Zusammenhang angewiesenes Wesen und fürchtet sich sehr, wenn er alleine ist.
Wenn Sie diese Individualisierung, über die Sie gerade sprechen, mal 10, 15 Jahre in die Zukunft projizieren, was denken Sie denn? Wo liegen dann die Chancen, aber auch eben die Risiken? Wo kann die Welt, der Wandel denn dort hinlaufen?
Das weiß man nicht genau, weil sich ja, glaube ich, beobachten oder ahnen zu können, dass, weil sich ja die Welt selbst, die Strukturen der Welt ja zurzeit sehr dramatisch verschieben. Also jedenfalls aus unserer westeuropäischen Sicht, diese relativ statische, friedliche, scheinbar sich selbst genügende Beschleunigung innerhalb eines überschaubaren, aber doch stabilen Zusammenhangs, die ist ja extrem ins Rutschen gekommen. Ja? Die durch vielerlei Umstände, die natürlich im Wesentlichen ökonomisch bedingt sind. Das heißt, wir sind jetzt in dem Jahrhundert angekommen, in dem es um die letzten Ressourcen geht, der Welt und die letzten Möglichkeiten, diese Marktgesellschaft über die ganze Welt noch weiter zu verteilen. Ne? Und die Chancen und die Bedingungen sind ja relativ schwierig. Also muss man jetzt nicht im Einzelnen jetzt sagen, aber zum Beispiel die Konkurrenz USA-China wird sicher dominierend sein in den nächsten 30 Jahren. Die Strukturen verändern sich sehr stark. Migrationskrise hängt natürlich damit zusammen, in hohem Maße, die ja die Leute hierzulande extrem offenbar beunruhigt. Mhm. Und so weiter. Also bei allem gibt es Chancen und Risiken, das ist ja klar. Ich persönlich neige jetzt eher dazu, das als Risiko anzusehen, weil nach meiner Ansicht natürlich dieses Beharren auf dem Postulat, so muss die Welt sein, so ist das Leben, das Paradies besteht daraus, dass endlich die ganze Welt so ist wie Frankfurt am Main oder Shanghai. Diese Forderung, dieses Postulat ist natürlich ein reiner Traum, weil es einfach nicht funktioniert. Es kann ja nicht funktionieren. Es ist unmöglich. Und wir können auch nicht davon ausgehen, dass in 200 Jahren immer noch irgendwelche Umfragen erscheinen, wer jetzt bei der nächsten, ob die FDP bei der nächsten Bundestagswahl jetzt 7 oder 6,3% kriegt und alles andere ist gleich geblieben. Nur wir fahren dann halt mit Flugtaxis rum. Das sind ja eigentlich kindliche Vorstellungen von Zukunft und Entwicklung, an die auch nicht wirklich jemand glaubt. Ja, deshalb ist ja auch die Bereitschaft zur Depression, eine Bereitschaft zur Panik so außerordentlich groß.
Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich auch, vielleicht übertrage ich das ein bisschen auf Ihren Richterjob, ja, da muss man ja auch urteilen, wenn Sie die Chancen und Risiken abwägen. In der Waagschale verstehe ich, dass Sie da Risiken sehen, aber sehen Sie auch echte Chancen in diesem Wandel?
Ich bin nach wie vor ein Vertreter, sagen wir mal, des Projekts Aufklärung, ja, wenn man das dieses Stichwort mal sagen darf. Natürlich gibt es das Risiko, besteht die Welt nicht in einem Zeitpfeil, der immer nur nach vorne läuft und in dessen vorderster Spitze immer die Leuchtreklame modern blinkt, ne? Und alles wird immer schöner, besser, moderner. das ist ja eine Vorstellung, die wir auch erst seit 500 Jahren in Europa haben und die über die meiste Zeit der Weltgeschichte weder die Menschen in dieser Form hatten, noch heute haben, in vielen Teilen der Welt, die wir nur am Rande zur Kenntnis nehmen, die uns meistens völlig egal ist. Das ist halt die Welt des kapitalistischen Fortschritts, die immer nach vorne gehen muss, ja, die immer aus Wachstum besteht, weil die Zinsen irgendwo verdient werden müssen, die ausgezahlt werden und die verdient werden. Und so, natürlich gibt es immer die Möglichkeit von Rückfällen, von Rückentwicklungen, von barbarischen Zuständen im weiteren Sinne, von Niedergang. Wir haben ja jede Menge Großkulturen vor Augen, die nach Tausenden von Jahren, die Tausende von Jahren lang oder viele hundert Jahre lang gedacht haben, nun sei das Ende der Zivilisationsgeschichte erreicht mit ihnen und von denen man heute kaum noch Ruinen im Dschungel findet. All das kann natürlich wieder vorkommen. Ja. Wenn Sie einen großen Atomkrieg sich vorstellen, der ja nicht unrealistisch, sondern wahrscheinlich eher realistisch ist, dann kann es natürlich zu extremen Rückentwicklungen der ökonomischen und sozialen Entwicklung kommen. Aber das ist ja nicht, das passiert ja nicht schicksalhaft und nicht von alleine oder aus naturgesetzlichen Gründen, sondern es liegt ja in der Hand der Menschen. Deshalb sind natürlich die Möglichkeiten da und sollten genutzt werden. Und das sind natürlich Möglichkeiten, die auf den, sagen wir mal jetzt vereinfacht ausgedrückt, die auf den Postulaten und Vorstellungen der Aufklärung, also von Rationalität und Freiheit beruhen.
Weil Sie gerade die Aufklärung erwähnt haben, Daniel und ich haben vor gar nicht so langer Zeit über Voltaires Candide gesprochen, ganz viel. Und das fällt mir jetzt ein, weil Sie auch sagen, okay, es gibt so viele Aspekte, die Risiken mit sich bringen, genauso wie Candide durch die Welt reist und ob es jetzt das große Erdbeben von Lissabon, die Sklaverei in Guyana oder auch immer war. Am Ende entscheidet er sich als aufgeklärter Mensch, ja, zurück in seinen Garten zu gehen und auch so eine Art Individualisierung für sich zu wählen als Rückzugsort. Ist ein bisschen das, was Sie auch beschreiben, ja, in unserer Gesellschaft, dass eigentlich diese Individualisierung stattfindet. Ist das eigentlich ein Muster eigentlich von uns aufgeklärten Menschen, dass wir, wenn wir sagen, oh, wir können diese Komplexität gar nicht mehr begreifen, fassen, beherrschen, diesen Rückzug
in sich selbst? Kann schon sein. Wobei ich jetzt, wie Sie ganz richtig sagen, das eher als Rückzug beschreiben würde. Das ist nicht dasselbe wie das, was ich vorhin mit Individualisierung gemeint habe. Ja? Also es ist ja nicht ein Rückzug aus der Gemeinschaft in ein, sagen wir, aus der schwierigen Gemeinschaft in ein selbstbestimmtes Refugium der individuellen Freiheit, sondern es ist ja eher eine teilweise von Enttäuschung, teilweise von Furcht getragene Selbstbeschränkung auf einen überschaubaren Bereich. Das ist eine natürlich dem Menschen äußerst naheliegende Motivation, denn Überschaubarkeit ist außerordentlich wichtig. Ja. Wir müssen uns ständig einordnen in Strukturen, die wir verstehen wollen und müssen. Ja. Wir haben einen Kausalitätszwang eingebaut. Ja. Der Mensch kann nicht denken, etwas habe keinen Grund. Ja. Wenn er den Grund nicht kennt, sagt er, ich kenne den Grund noch nicht. Ja, aber es ist nicht so, dass es keinen Grund dafür gibt, dass da oben die Wolke jetzt dasteht und nicht dort anders. Man müsste sie nur rauskriegen. Man kann die Wellen nicht vorhersagen, aber also die Wellenausläufer am Strand nicht vorhersagen. Aber das wird schon irgendeinen Grund haben. Irgendein Walfisch in einem weiten Ozean hat mit der Flosse geschlagen und dadurch ist diese Welle 2 Zentimeter größer geworden als jetzt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Also das will ich sagen, der Mensch hat einen Kausalitätszwang. Wenn der aufhört, wenn der gestört ist, wenn der nicht funktioniert, halten wir Menschen, die sagen, es hat keinen Grund, entweder in der Regel für geisteskrank. Ja. Das ist ein nicht erträglicher Zustand, der große Angst auslöst. So, und wenn man hinausgeht, wenn man, sagen wir mal, wenn man sich vorstellt, man steht jetzt mal bildlich gesprochen, man steht als deutscher Immigrant ganz alleine in Shanghai am Fenster eines 30-stöckigen Hochhauses und schaut hinunter auf 1,3 Milliarden Chinesen, die irgendwas tun, was man nicht versteht, fühlt man sich vermutlich sehr allein. Also das ist jetzt etwas bildlich dargestellt, das, was ich meine. Ja. Da draußen herrscht eine Struktur und eine Bewegungsstruktur, die man nicht versteht, ja, von der man denkt, das hat schon wahrscheinlich irgendwelche Gründe, aber ich kenne sie nicht, ich weiß es nicht. Und das Allermeiste von dem, was ich sehe, kann ich nicht begründen, kann ich nicht erklären. Das ist ja selbst bei sehr hochgebildeten Menschen bei uns heute so, dass man die Mehrzahl der Dinge, mit denen man umgeben ist, nicht versteht, nicht wirklich versteht. Ja? Sondern das ist eine Struktur von Vertrauen, dass man sagt, aus irgendwelchen Gründen wäscht diese Waschmaschine meine Wäsche. Ja? Ich wüsste jetzt nicht, warum oder wie es funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie ein Atomkraftwerk funktioniert oder eine LNG-Terminal oder die die Bahn oder sonst irgendwas. Ja. Die meisten Dinge oder wie man Operationen an der Gallenblase durchführt, all das ist mir völlig unbekannt. Und 1000 andere Sachen mehr. Und alles wird in der Rezeption natürlich extrem vereinfacht. Und das führt natürlich schon zu Beängstigungen. Ja, man versteht es einfach nicht, was funktioniert. Und wenn das Überhand nimmt und nicht von Strukturen getragen wird, die dieses Vertrauen herstellen können, dann kann das natürlich zu vielerlei Dingen führen, zu Extremismus, zu einem, wie soll ich sagen, hasserfüllten Blick auf die Welt, zu einem Suchen von vereinfachten Formeln, Schuldige auszumachen, zu einer Spaltung in Innen und Außen, aber auch zum individuellen Rückzug.
Herr Fischer, auch mit Blick auf Ihre Biografie würde ich gerne neben dem Thema Wandel auch das Thema Strafrecht ansprechen. Was fasziniert Sie so sehr am Thema Strafrecht?
Strafrecht ist ein, glaube ich, relativ gut funktionierender Seismograf gesellschaftlicher Entwicklungen. Im Gegensatz zur Vorstellung vieler Menschen, die der Ansicht sind, Strafrecht sei sozusagen ein sozial oder ja, ein vorgegebenes System von Gut und Böse von Sanktionierung, positiver und negativer Sanktionierung, mit relativ überdauernden Grenzen, die nur im Detailbereich verschoben werden können oder müssen, stimmt das ja nicht. Sondern Strafrecht ist natürlich hochgradig wandlungsfähig und hochgradig gewandelt über die Zeiten. Man hat immer mal wieder versucht zu finden, sogenannte natürliche Verbrechen. Ja, also es gibt irgendwelche Taten, die als strafbar gelten, die als Verbrechen gelten, die bei allen Gesellschaften, die immer da sind, ne, kommt man dann auf Fälle, auf Sachen wie Mord oder Totschlag oder Kindestötung und ähnliche Dinge. Das stimmt aber alles nicht. Ja. Es hat immer Gesellschaften auch gegeben, die etwa Kindestötung als vollkommen normale Form der Geburtenregulierung angesehen haben. Wenn sie in der Jäger- und Sammlerkultur, wenn nicht genug zu essen da ist und die Gruppe droht zu verhungern, dann werden neugeborene Kinder getötet. Das ist kein Verbrechen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass sich durch bloße staatliche Anordnung des Verbrechens, des Totschlags in einen heldenhaften Kriegseinsatz leicht verwandeln lässt, der dann mit höchsten Ehren sanktioniert wird. Also es gibt das alles nicht. Und die strafrechtlichen, die sogenannten Rechtsgüter, auch das ist ja ein Begriff, der nicht aus der Natur kommt, sondern aus der strafrechtlichen Theorie. Was wollen wir überhaupt mit Strafrecht? Was soll das überhaupt? Wollen wir den einzelnen Menschen jetzt bessern oder wollen wir uns rächen für irgendwas? Soll der Staat als Vertreter der Geschädigten auftreten und Rache üben? Oder wollen wir die Gesellschaft schützen? Ist das so eine Art polizeiliche Sozialhygiene, die wir da durchführen? Ja, also alle gefährlichen Menschen aussieben und einsperren? Für all diese Dinge wäre ja unsere Form des Strafrechts extrem schlecht geeignet. Ja, all das können wir ja gar nicht erreichen. Und wir meinen auch, aus guten Gründen, dass wir es gar nicht erreichen dürfen oder sollen. Ja. Also was wollen wir mit dem Strafrecht? Und die Vorstellung davon ändert sich ständig. Wie sich auch die Vorstellung von Wahrheit, von Wirklichkeit, von Verfahren und so weiter ständig ändert. Vor 500 Jahren war der Mensch nicht zuständig für Wahrheit, sondern Gott war zuständig dafür. Am jüngsten Tag, da kommt die Wahrheit ans Licht. Ja. Alles andere bleibt uns verborgen hinter dem Nebel der Unendlichkeit. Und nur Gott schaut uns allen ins Herz. Aber zu jeder Sekunde und mit der ganzen Kraft göttlicher Erkenntnis. Das heißt, jeder steht unmittelbar ständig vor seinem Gott. Das ist eine Vorstellung, die heute vielleicht noch ein paar Terroristen haben, aber sonst niemand mehr.
Nicht mehr so viele.
Ja, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So, all das ist natürlich in einem ständigen Wandel, und Strafrecht als staatliche Veranstaltung dient ja vor allen Dingen auch dazu, wie soll ich sagen, gemeinsame Rationalität herzustellen. Also zum Beispiel Wahrheit zu definieren. Ja, das, was wir im Strafrecht machen, ist ja nicht Prävention, sondern das ist ja die Aufarbeitung von längst vergangenen Geschehnissen, die Monate, manchmal viele Jahre zurückliegen. Solche Geschehnisse können wir ja nicht eins zu eins wieder rekonstruieren in einem Strafprozess. Wir können ja sowieso nur ganz wenige Ereignisse oder Erlebnisse des unmittelbaren Erlebens speichern. Und noch viel weniger können wir sie dann nach langer Zeit unverfälscht, objektiv wiedergeben, als ob wir einfach nur eine Festplatte abrufen. Das heißt, ein Strafverfahren besteht ganz wesentlich daraus, vergangenes Geschehen so zu rekonstruieren, dass es für eine gedachte oder tatsächliche Mehrheit von Menschen als akzeptabel erscheint. Uns scheint es ausreichend festzustellen, dass du das und das gemacht hast. Ob das Licht da gebrannt hat, ob du dich schlecht gefühlt hast, ob dein großer Zeh verstaucht war, ob du Sorgen hattest, ob du verliebt warst, ob irgendwas passiert ist an dem Tag, das interessiert keinen Menschen. Ja? Und es geht halt um Tatbestände, die sehr eng gefasst sind. Und es geht um die Rekonstruktion von Geschehnissen, die diese Tatbestände erfüllen. Und der Sinn der ganzen Sache besteht darin, dass am Schluss dann irgendwie die Gedachte oder tatsächlich die Öffentlichkeit sagt, ja, okay, das scheint uns ausreichend, den können wir bestrafen.
Wie ist Ihre Einschätzung der Prävention? Also hat das Strafrecht letztendlich auch eine abschreckende, eine präventive Wirkung dann in die Zukunft?
Ja, natürlich, sonst würde man es nicht machen. Also bloße Racheveranstaltung ist ja extrem uneffektiv und würde den Aufwand nicht lohnen. Das können wir auch im privaten Bereich lassen, außer dass die Gefahr dann der Selbsthilfe zu groß wird. Aber Prävention ist natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt, sowohl Prävention, was den Einzelnen betrifft. Also du bist jetzt bestraft, jetzt lernst du halt mal was. Wie ein Hund, den man einen elektrischen Schlag versetzt, oder einer Kuh, die an einen Weidezaun geht, die lernt halt, dass sie da jetzt demnächst nicht mehr hingeht. Und oder indem er therapiert, in Anführungszeichen. Aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich Abschreckungs, äh, Abschreckungs äh, äh, Gesichtspunkte sind sehr wichtig und funktionieren ja auch relativ gut. Ne? Natürlich immer nicht so gut, dass es keine Kriminalität gibt. Es wäre ja unmöglich, es ist ja nicht vorstellbar. Die Vorstellung, dass man dass alle Taten aufgedeckt würden, ist ja eine vollkommen unmenschliche und irrationale Vorstellung. Aber wenn man sich vorstellt, dass die Strafdrohungen nicht bestehen würden und man sich ausschließlich auf Moral verlassen würde, also auf so eine informelle Moralstruktur, die sagt, oh, das ist aber unhöflich oder macht man aber nicht, warum bringst du deine Nachbarn alle um oder warum raubst du ständig Geschäfte aus, lass es mal besser sein, finden wir besser, dann würde natürlich die Gesellschaft ganz anders sein. Ja? Und es würde vor allen Dingen der Staat nicht entfernt den Eindruck von Sicherheit vermitteln können. Und der dritte Gesichtspunkt ist natürlich, dass durch diese permanente Diskussion über Strafen und Nichtstrafen, über Schuld und Unschuld, über Vorwerfbarkeit, Zurechenbarkeit und so weiter, die ganze Gesellschaft ständig sich in einem Diskussionsprozess über die Regeln, über die normativen Grenzen bewegt. Strafrecht ist ja ein Hantieren immer an einer Grenze. Ja? Im Strafrecht kommt es immer, die zentralen Fälle, die üblichen Fälle, die sind ja alle nicht so interessant. Für Strafrechtler zum Beispiel, für den Einzelnen, für den Betroffenen vielleicht schon. Aber im Strafrecht geht es ja immer darum, Grenzen festzulegen. Die Grenzen verschieben sich ständig. Ja? Darf man sich auf die Straße kleben? Darf man laut schreien? Darf man irgendwas machen? Ja? Also die Fragen, was ist jetzt noch Strafe? Darf man Lebensmittel aus Containern von Einkaufsmärkten klauen und so weiter? Das sind jetzt, sagen wir mal, populäre aktuelle Beispiele. Es geht die ganze Zeit über, oder denkt sich an den ganzen Bereich des Sexualstrafrechts, der in den letzten 30 Jahren extrem ausgeweitet wurde, bis in die privatesten Bereiche hinein ausgeweitet wurde. Und das gilt ja als immer noch zu wenig. Es wird ja immer noch weiter gefordert. Da muss noch mehr Strafrecht rein, es muss noch mehr Transparenz bis in die privatesten Winkel hinein, weil um Gottes Willen die heilige Selbstbestimmung irgendwie doch noch tangiert oder gefährdet sein könnte. All das sind Bewegungen, die man, wenn man sich in dem Bereich bewegt, sehr deutlich wahrnimmt und die von großem Gewicht sind. Also Prävention bedeutet, den Einzelnen davon abhalten, eine gewisse Abschreckungswirkung zu erzeugen, die sagt, na, das ist es mir nicht wert. Und von daher auch, da sind dann auch die Strafhöhen vielleicht interessant. Ja, also wenn man sagen würde, ich glaube, wenn man ernsthaft sagen würde, der vorsätzliche Totschlag wird mit einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten bis einem Jahr geahndet, zur Bewährung ausgesetzt und 30 Sozialstunden. Ich glaube, da würden relativ viele Leute nachdenken und sagen, okay, das ist mir wert. Ne? Also ich glaube, jetzt putze ich so, ich habe so eine Liste mit 5 Leuten, die putze ich jetzt mal weg. Ne? Und da hält halt die Moral dann nicht, was sie verspricht, ja, oder fordert.
Sie begleiten ja jetzt einige Jahrzehnte ja das Strafrecht, Herr Fischer. Und sind diese Paradigmenwechsel, von denen Sie sprechen, geht das in diese Richtung, dass Sie sagen, so eine Mikroskopisierung, wir tauchen immer tiefer ein in Details von Lebensbereichen? Oder gibt es wirklich große Paradigmen, wo Sie sagen, das ist komplett neu dazugekommen oder es hat sich komplett verschoben in diesen Jahrzehnten?
Es hat sich vieles komplett verschoben. Wir haben eine starke Moralisierung des Strafrechts erlebt, vor allem in den 70er Jahren etwa. Ein Moralunternehmertum, das ins Strafrecht einsickert. Das ist aber natürlich auch nur eine Lebensform dessen, was wir vorhin als Individualisierung beschrieben haben. Also die Bedeutung höchstpersönlicher Rechtsgüter hat stark zugenommen. Wir haben auch in den 60er, 70er Jahren eine Hinwendung etwa zur Erfassung von Vermögensstrafrecht, die unter so sozialen Gerechtigkeitsgesichtspunkten funktioniert. Also wir haben auch insoweit eine Moralisierung des Wirtschaftsstrafrechts erlebt. wenn Sie heute sich Tatbestände anschauen, wie zum Beispiel die berühmte, berüchtigte Geldwäsche, dann denken alle Leute da, ja, da muss der, man muss der Drogenmafia das Geld halt wegnehmen und den Clans ihre Lamborghinis. Aber in Wirklichkeit ist der Geldwäschetatbestand so ausgedehnt, so extrem ausgedehnt, dass wenn man ihn ernsthaft anwenden würde, ernsthaft durchsetzen wollen würde, die Gesellschaft insgesamt zum Erliegen käme. Oder wir müssten das Geld abschaffen. Ja? Weil alles von allem kontaminiert wird. Schon 5 oder 10% aus rechtswidrigen Taten stammende Vermögenswerte reichen aus, um den Gesamtbestand zu kontaminieren. Und das läuft ja schon angeblich mit 100 Milliarden Euro, mindestens 100 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland, seit Jahrzehnten angeblich.
Die Kontamination ist nicht so klein.
Nein, man muss davon ausgehen, dass in allem, auch im Anlagevermögen natürlich, ja, ständig gewaschenes Geld drinsteckt. Ja, auch das ganze durch Völkerrechtsverbrechen der Nazizeit erlangte Vermögen steckt ja noch da, ist ja noch da. Es ist ja alles, verjährt ja auch nicht. Ja? Also eigentlich müsste man, und jeder, der das in die Hand nimmt, begeht ja gleich wieder eine neue Straftat. Also das ist ein, nur mal jetzt als extremes Beispiel für eine starke Moralisierung. Wir erleben das auch im Steuerrecht, im Betrugsstrafrecht, im Unternehmensstrafrecht, in den Bereich Compliance, Untreue und so weiter. Ja, aber es ist eine, insbesondere spürbar und für die meisten Menschen bemerkbar ist, insbesondere im Bereich der höchstpersönlichen Rechtsgüter. Selbstbestimmung ist heute fast wichtiger als körperliche Unversehrtheit. Ja, wenn Sie jemanden in seiner Selbstbestimmung stören, ist die Empörung größer, als wenn Sie ihm eine Ohrfeige geben.
Herr Fischer, mit Blick auf die Uhr würde ich abschließend noch gerne eine Frage stellen. Die Frage quasi nach Ihrem Weg. Ja? Also wir haben jetzt über Wandel gesprochen im Recht, in der Gesellschaft. Aber Ihre eigene Biografie ist ja auch quasi von Wandel auch selbst, glaube ich, geprägt. Sie haben ja ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Das ist ein Zeichen ja für große Neugierde, Entdeckertum. Was ist der rote Faden, der Sie vom kleinen Jungen im Sauerland quasi zu dem gemacht hat, was Sie heute tun und sind?
Na, das ist eine schwierige Frage. Der rote Faden, das ist das, was die Menschen, also jedenfalls was männliche Menschen, also ab dem 50. Lebensjahr in ihrer Autobiografie aufarbeiten, es fängt ja immer an, mein Vater war und so. Das die, da bin ich noch nicht, obwohl ich die 50 schon weit überschritten habe. Nein, das ist auch, wahrscheinlich würde es so weit gehen, jetzt sagen wir mal so, echt innere rote Fäden darzustellen. Das kann ich auch schwer sagen. Manches ergibt sich zufällig, manche Strukturen des eigenen Verhaltens oder der eigenen Entscheidung erkennt man wieder. Man muss natürlich, sagen wir mal, ich habe natürlich schon so einen Hang dazu, nach vorne zu gehen und mich nicht einschüchtern zu lassen, beispielsweise, und zu sagen, wenn es schwierig wird, muss man halt den Rücken gerade machen und nach vorne gehen. Und das würde ich schon, glaube ich, sagen, ist eine Art von rotem Faden in meinem Leben. Anderes ist einfach zufällig gekommen und spontan entschieden nach längeren Vorbereitungen. Also viele Wechsel oder Wandel in meinem Leben haben sich so unter der Hand entwickelt und wurden dann irgendwann definitiv entschieden, wenn es soweit war. Teilweise auch relativ spontan. Ich habe eigentlich, was den ganzen beruflichen Bereich und so weiter betrifft, habe ich keine schlechten Erinnerungen und kann mich auch nicht erinnern, sehr schwerwiegende, mich belastende Fehler gemacht zu haben. Also das ist natürlich auch eine sehr subjektive Angelegenheit. Das bedeutet eigentlich nicht mehr, als dass ich insgesamt, da ich jetzt 70 geworden bin, relativ zufrieden bin mit meinem Weg.
Möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, auch für den Zufall, dass wir heute zusammengekommen sind Und dass wir heute sehr viel lernen durften über diesen Wandel des Rechts, des Strafrechts, der Gesellschaft, aber auch der uns alle jeden Tag einschließt. Vielen, vielen Dank, Herr Fischer, für Ihren Besuch.
Agoratalk, Platz für Perspektiven.
Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.